Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deep Dive. Schön, dass du wieder dabei bist. Stell dir mal vor, du liest eine Geschichte voller Schiffsbrüche, Gefängnisausbrüche, wütender Mobs und dramatischer Reden.
Mhm.
Okay, lass uns das mal auseinandernehmen. Klingt das für dich nach trockener Geschichtsschreibung oder doch eher nach einem Hollywood-Drehbuch?
Ja, das ist wirklich die große Frage. Und was hier faszinierend ist, genau diese Mischung aus Action und Religion spaltet die Wissenschaftler seit Jahren.
Absolut. Wir stützen uns heute auf eine ziemlich geniale akademische Vorlesung von Dr. Craig Keener. Es geht um die Apostelgeschichte und die Frage, wie wir solche antiken Texte überhaupt richtig entschlüsseln.
Richtig. Wir müssen den Text nämlich durch die Brille der antiken Literatur betrachten, um zu verstehen, was er wirklich ist.
Genau. Und da starten wir direkt mit der provokantesten These aus unseren Quellen. Richard Pöwo, ein bekannter Gelehrter, sagt ja, die Apostelgeschichte sei im Grunde einfach ein Roman.
Ja, er nennt das novellistische Historiografie.
Also quasi ein antiker historischer Roman.
Genau so meint er das. Seine Argumentation stützt sich darauf, dass der Text Gegner stark karikiert und andauernd diese abenteuerlichen, wütenden Mobs auftauchen.
Da muss ich aber mal kritisch nachfragen. Wenn da wütende Mobs durch die Straßen rennen, ist das nicht ein klassischer Kunstgriff für mehr Drama? Wie im Kino, wo die Kulisse echt ist, aber die Action völlig frei erfunden?
Das ist unser modernes Empfinden, ja? Aber wenn wir uns die harte antike Realität anschauen, sieht das ganz anders aus. Wütende Mobs gab es in der antiken Geschichtsschreibung andauernd.
Echt? Also war das einfach Alltag?
Absolut. Nimm zum Beispiel Tacitus, den römischen Historiker. Der berichtet ständig von chaotischen Unruhen. Und was die Karikaturen angeht, antike Polemik war gnadenlos. Das war völlig normales Handwerkszeug für Historiker damals.
Okay, also Mobs und fiese Gegner machen es noch nicht zum fiktiven Roman. Aber antike Romane gab es doch, oder?
Ja, die gab es. Aber hier kommt der Haken. Antike Romane waren fast immer Romanzen.
Warte, also Liebesgeschichten?
Genau. Es ging praktisch immer um ein getrenntes Liebespaar, das nach vielen Abenteuern wieder zusammenfindet. Und die Apostelgeschichte ist nun wirklich keine Liebesgeschichte.
Nee, da hast du recht. Keine Spur von Romantik.
Eben. Es gab zwar später, so im späten 2. und 3. Jahrhundert, fiktive christliche Werke mit romanhaften Zügen, die Johannesakten zum Beispiel.
Ah, okay.
Aber die fielen auch aus dem Rahmen, weil sie extremen Wert auf Zölibat legten. Das war quasi die Umkehrung der Romanze. Die kamen aber viel später und passen zeitlich gar nicht zur Apostelgeschichte.
Verstehe. Und spielte bei Romanen nicht auch die historische Distanz eine Rolle? Ich meine, die Apostelgeschichte handelt von Jesus, von Paulus. Das waren doch damals echte Zeitgenossen.
Ein ganz exzellenter Punkt. Antike Romane handelten praktisch nie von echten historischen Figuren der jüngsten Vergangenheit.
Krass. Also man hätte damals keinen Roman über Leute geschrieben, die vor 20 Jahren noch durch Jerusalem gelaufen sind.
Auf keinen Fall. Es gab ja noch tausende Augenzeugen. So ein Buch hätte überhaupt nicht funktioniert.
Das leuchtet ein. Also, das Genre Roman können wir wohl abhaken. Aber Moment. Ich muss hier trotzdem noch mal reingrätschen.
Gerne.
Paulus seilt sich in einem Korb von einer Stadtmauer ab, um zu fliehen. Er überlebt diesen extrem detailliert beschriebenen Schiffsbruch vor Malta.
Mhm.
Zieht Lukas hier, also der Autor, zieht denn nicht die Actionschraube künstlich an, um das Publikum bei Laune zu halten? Das liest sich doch wie ein Abenteuerroman.
Ja, das denkt man. Aber Keenes Vorlesung bringt hier eine erstaunliche Wendung. Lukas hat die Action tatsächlich heruntergespielt.
Bitte was? Heruntergespielt? Bei einem Schiffsbruch, wo das Schiff in Stücke reißt? Wie soll das denn noch extremer gewesen sein?
Naja, schau dir an, was Paulus selbst schreibt. Wir haben ja seinen 2. Korintherbrief.
Stimmt, Kapitel 11, oder?
Ganz genau. Da listet Paulus auf, was ihm alles widerfahren ist. Und das ist Wahnsinn. Er schreibt von Auspeitschungen, Prügelstrafen und jetzt kommt's. 3 Schiffsbrüchen.
3?
Ja, 3 Schiffbrüche, die er überlebt hat, plus ein ganzer Tag und eine Nacht im offenen Meer. Und das alles passierte, bevor der von Lukas beschriebene Schiffbruch überhaupt stattfand.
Okay, wow. Das heißt, Lukas erwähnt diese ganzen anderen Nahtoderfahrungen einfach gar nicht?
Richtig. Er fokussiert sich auf ausgewählte Beispiele. Dr. Keener bringt da in der Vorlesung eine tolle persönliche Anekdote rein, die das gut illustriert.
Ah ja, über sein Buch, richtig.
Genau, sein Buch Impossible Love. Es geht um Werner Frau, die 18 Monate lang Kriegsflüchtling war.
Da muss ja jeder Tag ein Drama gewesen sein?
Absolut. Sie hatten Tagebucheinträge, die zwei riesige Aktenschränke füllten. Aber wenn du daraus ein Buch machen willst, das Leute auch lesen und bezahlen können, musst du Dinge straffen.
Klar, sonst hast du 10.000 Seiten.
Eben. Kina musste auswählen und verdichten. Und das macht das Buch ja nicht zur Fiktion. Das ist die große Debatte.
Manche Forscher wie Marianne Bonz nennen es ja ein Prosa-Epos. Und hier wird es wirklich spannend. Wäre das so, als würde man die Gründerväter der Kirche wie antike Superhelden beschreiben?
Die Idee ist nett, aber sie zerfällt, wenn man sich die Fakten anschaut. Epen wie die Ilias oder Odyssee wurden damals immer in Poesie geschrieben, in Gedichtform.
Ah, also keine Prosa.
Nein, ein Prosa-Epos gab es schlicht nicht. Außerdem behandelten Epen meist mythische Figuren aus grauer Vorzeit, keine Menschen aus der direkten Vorgeneration.
Stimmt. Was ist dann mit Biografien, sowas wie Diogenes Laertius geschrieben hat?
Auch das greift zu kurz. Eine antike Biografie fokussiert sich massiv auf eine einzige Person.
Und die Apostelgeschichte springt wild hin und her, oder?
Genau. Erst geht es um Petrus, dann um Paulus, dann gibt es lange Exkurse über Nebenfiguren wie Stephanus oder Philippus. Das ist für eine antike Biografie völlig untypisch.
Okay, also kein Epos, keine klassische Biografie. Was ist die Auflösung?
Gregory Sterlin hat da eine sehr starke Theorie. Er nennt es apologetische ethnografische Geschichtsschreibung.
Puh, das ist ein sperriger Begriff.
Ist es. Aber denk mal an den Historiker Josephus.
Der hat für die Römer über die Juden geschrieben, oder?
Richtig. Die Griechen und Römer hatten oft Vorurteile. Josephus wollte zeigen, hey, wir Juden haben eine edle, uralte Geschichte. Wir sind keine Barbaren.
Ah, ich verstehe. Und Lukas tut genau das Gleiche für die frühe Kirche.
Exakt. Er zeigt, dass die Kirche tief in der Geschichte Israels verwurzelt ist. Und ganz wichtig, er will beweisen, dass sie keine römischen Gesetze bricht.
Deshalb gibt es auch diese ständigen Gerichtsverhandlungen in dem Buch.
Ganz genau. Er reiht Präzedenzfälle aneinander. Wenn ein römischer Prokonsul wie Gallio oder auch Pilatus und Festus entscheiden, dass diese Christen nichts Illegales tun, dann ist das ein gewaltiges rechtliches Schutzschild.
Das ergibt absolut Sinn. Aber da habe ich jetzt ein kleines Problem mit.
Schieß los.
Wenn Lukas die Kirche vor römischen Autoritäten verteidigen wollte, also quasi vor den Eliten der damaligen Zeit, warum hat er dann nicht auch im höchsten, elitärsten, akademischen Stil geschrieben?
Das ist eine sehr gute Beobachtung.
Ich meine, wenn ich heute beweisen will, dass meine Wissenschaft legitim ist, schreibe ich ein komplexes Paper, keinen Blogartikel. Warum wirkt Lukas dann oft eher wie der Blogautor?
Weil er Kleinliteratur schrieb. Also Populärliteratur.
Aber schon auf einem guten Niveau.
Ja, sein Griechisch war sehr gut. Weit über dem Niveau von einfachen Alltagspapieri. Aber er hat bewusst auf elitäre Rhetorik verzichtet. Da gibt es dieses brillante Konzept der Ekphrasis.
Ekphrasis, das musst du erklären.
Elitäre antike Historiker liebten extrem detaillierte Beschreibungen, um zu zeigen, wie gebildet sie waren. Das berühmteste Beispiel ist Homers Beschreibung vom Schild des Achilles.
Ah, wo er seitenlang jedes kleine Bildchen auf dem Schild beschreibt.
Genau. Die Handlung bleibt komplett stehen, nur damit der Autor mit seinen Worten flexen kann.
Und Lukas macht das nicht.
Er ignoriert das komplett. Keiner bringt da das Beispiel von Paulus und Silas in Philippi.
Philippi war ja eine ziemlich wichtige römische Stadt.
Richtig. Als die beiden die Stadt verlassen, hätte ein elitärer Autor jetzt alles aufgefahren.
Also sowas wie die blutenden Wunden auf ihren Rücken beschrieben.
Ja. Oder die berühmten 100-blättrigen Blumen der Region, die großen Goldminen dort oder diese massive antike Löwenstatue an der Straße.
Und Lukas?
Lässt all diese rhetorischen Flexereien komplett weg. Er handelt den Abzug in einem simplen Satz ab.
Krass. Also er opfert den akademischen Stil für das Tempo der Geschichte.
Ganz genau. Sein Fokus lag auf einer stringenten, fesselnden Erzählung. Er wollte, dass die Leute dranbleiben und die Fakten verstehen.
Okay, das leuchtet ein. Aber jetzt kommt mein großes Aber.
Ich höre.
Nur weil ein Text populär und spannend geschrieben ist, heißt das ja nicht, dass er ungenau ist. Aber wie ernst nahmen antike Autoren die Wahrheit wirklich?
Eine sehr berechtigte Frage.
Wir dürfen natürlich nicht unsere heutigen Maßstäbe ansetzen. Aber hatten die damals nicht alle eine krasse politische Agenda? Haben die nicht einfach Fakten passend gemacht?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, müssen wir ehrlich sein, ja, es gab Voreingenommenheiten, sogenannte Biases.
Hast du dein Beispiel?
Ja, Kena nennt Plutarch. Plutarch hat den Historiker Herodot regelrecht gehasst. Er hat ihn als boshaft bezeichnet.
Warum? Gab es einen wissenschaftlichen Streit?
Nein, überhaupt nicht. Herodot hatte nur irgendwann mal etwas Negatives über Plutarchs Heimatstadt Byrotien geschrieben.
Ernsthaft? Das war einfach nur verletzter Lokalstolz.
Genau. Daran siehst du, wie emotional und voreingenommen diese Elite sein konnte.
Aber heißt das dann, man kann keinem antiken Text trauen?
Nein, so simpel ist es nicht. Da kommt Aristoteles ins Spiel. Der hat schon Jahrhunderte vorher klargestellt, der Unterschied zwischen Poesie und Geschichte ist der Inhalt.
Okay.
Poesie darf beschreiben, was passieren könnte, aber Geschichte muss zwingend behandeln, was wirklich passiert ist.
Aber haben sich die Historiker auch daran gehalten?
In der Regel ja. Nimm Plinius den Jüngeren und Tacitus. Als der Vesuv ausbrach, schickte Plinius präzise Augenzeugenberichte an Tacitus.
Weil sein Onkel dabei gestorben ist, oder?
Richtig. Und Tacitus hat das nicht einfach frei erfunden, sondern Fakten gesammelt. Geschichte verlangte exakte Fakten.
Und trifft das auch auf Lukas zu?
Absolut. Lukas kündigt in seinem Prolog, also ganz am Anfang seines Evangeliums, das ja mit der Apostelgeschichte zusammengehört, genau diese Methodik an.
Was schreibt er da?
Er spricht von genauen Untersuchungen, von Augenzeugen, von einer systematischen Ordnung.
Also er positioniert sich ganz klar als Historiker.
Genau. Und vergiss nicht, er hätte auf makroökonomischer Ebene auch gar nichts einfinden können.
Weil sein Publikum das gemerkt hätte.
Richtig. Er schreibt ja an einen gewissen Theophilus und eine Gemeinde, die Grundlagen der Ereignisse bereits kannte. Wenn Paulus nie in Rom gewesen wäre, hätte Lukas das nicht einfach behaupten können.
Okay, das fassen wir mal zusammen. Das ist wirklich faszinierend.
Ja, das finde ich auch.
Die Apostelgeschichte ist also weder ein romantisierter Groschenroman noch so ein staubtrockenes, elitäres Dokument voller Blumenbeschreibungen.
Mhm.
Es ist eine sorgfältig recherchierte, spannend erzählte Geschichte für ein breites Publikum, entworfen, um die edle und legale Historie dieser neuen Bewegung zu beweisen.
Das bringt es perfekt auf den Punkt.
Also, was bedeutet das für dich, wenn du zuhörst, wenn du das nächste Mal einen Podcast hörst, eine Doku schaust oder einen Artikel liest, frag dich nicht nur, ob es wahr ist,
ja.
Frag dich, welches Genre du gerade konsumierst. Welche Details wurden wie die Goldminen von Philippi einfach weggelassen, damit du am Ball bleibst?
Und ich würde da gerne noch einen finalen Gedanken anfügen, der vielleicht ein bisschen provoziert.
Oh, sehr gerne.
Wir haben heute gelernt, dass antike Historiker wie Lukas oft nach Mustern und nach göttlicher Vorsehung in den historischen Ereignissen suchten.
Ja, das war ihre Linse auf die Welt.
Genau. Wenn wir heute auf unsere eigene moderne Geschichtsschreibung blicken, in der Schule, in den Medien, dann glauben wir oft, wir wären völlig objektiv.
Sind wir aber vermutlich nicht, oder?
Richtig. Wie sehr wird das, was wir für objektive Fakten halten, eigentlich unbewusst davon diktiert, ob der heutige Autor an einen großen Plan glaubt oder vielleicht lediglich an eine Aneinanderreihung von purem Zufällen?
Das ist wirklich ein krasser Gedanke.
Wir haben alle unsere Muster. Ein Gedanke, den du in deinen eigenen nächsten Deep Dive in ein Geschichtsbuch definitiv mal mitnehmen kannst.
Besser hätte man es nicht sagen können. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.